Lieber Dieter, es ist sehr schön, dass wir uns heute darüber unterhalten können, wie du zum Bäuerhof gekommen bist und wie das Spirituelle, das Erdverbundene und auch das Indianische zum Bäuerhof gekommen ist. Zunächst einmal reisen wir in die 60er Jahre des vergangenen Jahrhunderts. Was ist dort passiert?
Ja, also normalerweise, wenn mich Leute fragen, wie bist du denn zum Bäuerhof gekommen, sage ich immer, wenn ich keine Lust habe zu erzählen, dann sage ich immer mit dem Auto. Aber ich möchte jetzt mal anfangen in dem Jahr 1967, als meine Tochter im Mai geboren wurde. Mhm. Und wir damals in dem sehr hässlichen Chemieort Wesseling bei Köln wohnten, mit schlechter Luft, und habe dann zu meiner Frau gesagt, du, wir müssen versuchen, zumindest fürs Wochenende irgendein Domizil in der Natur zu bekommen. Die Eifel ist nicht weit. Ich hatte ja auch durch die Schule immer, durch Schulfreizeiten eine starke Affinität zur Eifel. Und wie das so ist im Leben, wenn man sich etwas visioniert, bekommt man plötzlich von rechts und links Informationen und Botschaften, die man nicht bekommen hätte, wenn man sich diesem Thema nicht zugewandt hätte.
Ich gucke also
in die Zeitung am anderen Morgen und unter Immobilien und lese dort eine kleine Wortanzeige: Verkaufe mein herrlich gelegenes Grundstück mit Aufbauten. Da dachte ich, Aufbauten, das klingt bezahlbar, denn Geld hatten wir nicht viel. Und herrlich gelegenes Grundstück ist eigentlich genau das, was du willst. Und es war eine Telefonnummer dabei. Und ich habe dann angerufen und da meldete sich der Bürgermeister vom Dorf. Ja, sagte er, ich habe die Aufgabe übernommen für den Ludwig Schütz da draußen am Bäuerbüsch. Die Leute sagen heute noch Bäuerbüsch, nicht Bäuerhof. Die Aufgabe übernommen, Termine, Besichtigungstermine zu vereinbaren.
Das ist ja mal ein engagierter Bürgermeister.
Ja, na jedenfalls habe ich dann den Termin vereinbart und dann bin ich nach Uexheim gekommen, so heißt der Ort, und bin in den Ort rein. Und damals, das war 1967, das kleine Ort mit vielleicht 60, 70 Häusern und Höfen. Und der Ort hatte damals noch keine Straßennamen, sondern die Häuser hatten Nummern.
Ja.
Und jedes Haus hatte einen Misthaufen vor der Tür. Jedes Haus war im Prinzip ein kleiner Bauernbetrieb. Die Männer sind arbeiten gegangen und die Frauen haben den Bauernbetrieb geleitet. Und es war im Grunde genommen kein Mensch auf der Straße, aber es war eine Bäckerei dort. Also bin ich in die Bäckerei rein, in eine alte Bäckerei, und da stand die Bäckersfrau hinter dem Tresen. Ich sage, Entschuldigung, wenn ich störe, ich würde gerne mal den Bäuerhof besuchen. Och, sagt sie, Sie sind der, der den Bäuerhof kaufen will. Also es hat sich schon rumgesprochen, dass da ein Verrückter kommt, der das Ding kaufen will. Da sagte sie, hören Sie mal, das können Sie nicht machen. Mich würden dort keine 10 Pferde hinkriegen. Dort spukt es, dort ist ein Bekloppter, den holen die bestimmt mal ab. Ja, so, das war die erste Begegnung im Bäuerhof.
Das ist ja was. Welche Region der Eifel ist das?
Das ist Landkreis Daun.
Landkreis Daun,
Ja.
Also Vulkaneifel.
Ja, wohl, das ist das Zentrum der Vulkaneifel, genau.
Ja, ja. Mhm.
Ja, und ich bin dann natürlich rausgefahren, denn sowas hat mich eher bestärkt als abgeschreckt. Und dann kam ich dann an und dann stand dieser Bekloppte, wie sie ihn nannten, mitten im Hof, grinste übers ganze Gesicht, sah aus wie Einstein, Schlapperhose, wirres Haar, grinste übers ganze Gesicht und hieß ihm willkommen mit Worten, oh, da bist du ja, du warst ja lange nicht hier gewesen. Ich sage, ich war noch nicht da. Doch, sagt er, du warst schon da. Ich sage, nein. Doch, sagte, du wirst schon noch feststellen, dass du schon mal hier gewesen bist. So, und das sind die Worte, mit denen ich heute noch, wenn die Gäste hier ankommen, begrüße und viele immer konsterniert sind, weil sie, nein, ich war noch nicht hier. Ja. Also lange Rede, kurzer Sinn, es war damals eine Begegnung mit den Menschen, wo ich heute weiß, dass das hinführend war für alles, was später kam.
Du hast ihn auch jetzt gerade als bekloppt, aber strahlend bezeichnet. Das heißt, da war sofort eine Verbindung zwischen euch da, eine schöne Verbindung.
Ja.
Mhm. Du, und jetzt bin ich gespannt, was hat sich denn hinter den Aufbauten verborgen?
Hinter den Aufbauten, das waren keine Aufbauten, es war ein Steinhaufen mit dem Dach drauf. Es war ein einziges Zimmer, in dem es nicht reingeregnet hat.
Ach was.
Und das ganze Haus war spirituell esoterisch durchforstet, weil, nur ein Beispiel, ich bin dann in diese Tenne reingefahren, wo früher das war ja mal ein Bauernhaus, und die Tenne, wo früher das Heu eingefahren wurde, das war so eine Empfangshalle, aber ohne jegliches Inventar. Und ich wunderte mich nur, auf dem Boden waren große Kreise von 1 bis 10 oder 12. Und in der Ecke stand ein Riesenstapel Eimer von 1 bis 12. Und ich sage, was ist das denn hier? Oh, sagt er, das ist ganz wichtig. Wenn es regnet, muss der Eimer 1 auf die 1, die 5 auf die 5, die 10 auf die 10. Und dann brauchst du nur alle 2 Stunden das Wasser raustragen. Jetzt kannst du dir vorstellen, in welchem Zustand das Haus war.
Das kann ich mir vorstellen.
Ja. Und das kannst du dir auch vorstellen, warum wir für das Anwesen mit 6.000 Quadratmeter Land damals nur 18.000 Mark bezahlt haben. Im Dorf wollte das keiner haben. Keiner.
Ja, ja. Und du hattest die Idee, ihr wolltet raus, ihr wolltet für die Familie auch etwas Naturverbundenes haben, frische Luft, eine gute Atmosphäre. Wie hat deine Frau mit einem kleinen Kind, mit einem Baby darauf reagiert, dass ihr euch dieses Objekt, ich sag jetzt mal, angetan habt? War sie genauso begeistert wie du oder hat sie gesagt, oh je, hier sehe ich aber jetzt wenig Entspannung, dafür viel Arbeit auf mich zukommen?
Es war nie ein Thema. Meine Frau war Feuer und Flamme und wir sind also gemeinsam am 4. September 1967 mit dem 4 Monate alten Kind sind wir dann hier auf dem Bäuerhof gelandet.
Und habt das als Wochenendhaus genutzt?
Wir haben das dann von da an immer nur als Wochenendhaus gesehen und es hat sich ganz schnell eine Art Community gebildet, aus Großeltern, Opa, Oma, Tanten, Schwestern, Brüder, Freunde. Alle haben den Bäuerhof plötzlich als ein Domizil der Entspannung entdeckt und haben uns im Laufe der Jahre sehr intensiv und mit viel, viel Einsatz unterstützt und unterhalten. Und so ist dieser Platz und das Gebäude immer größer geworden. Man hat mich immer gefragt, wieso baust du denn hier noch aus und dort noch was an und hier noch?
Ja.
Ich weiß es nicht, aber es macht halt Spaß, sowas zu machen. Dass das später ein Seminarhaus wurde, war damals überhaupt nicht geplant.
Du, dann reisen wir. Also ich kann es mir sehr gut vorstellen, deine Kinder werden das ja auch genossen haben, die Natur und das Leben mit den Tieren. Ne?
Meine Kinder haben ihre ganze Jugend intensiv am Bäuerhof verbracht. Wenn wir auch nur in den Ferien und in jede freie Zeit hier waren, jedes Wochenende rausgefahren sind. Aber meine Kinder, die haben diese Zeit hier, das war für sie auch ganz maßgebend für die Entwicklung. Ja, die Verbundenheit zum Ort und die Verbundenheit zur Natur, das ist auch bei meinen Kindern immer noch geblieben.
Gibt es so ein paar Sachen, an die du dich erinnern kannst, die so einschneidend waren? Also ich erinnere mich zum Beispiel an eine Situation auch in der Eifel, wo ich mit meinem Vater und meinem Bruder einen ganzen Tag nichts anderes gemacht habe, als von einem kleinen Rinnsal Staudämme gebaut habe, das Wasser umgeleitet habe und so versunken, wie ich glaube, danach nie mehr in meinem Leben in ein schönstes Naturerlebnis war.
Naja, solche Situationen gab es natürlich zuhauf und viele. Aber ein markantes, was ich vielleicht erwähnen kann, ist, dass ich meinem Sohn gelernt habe, beigebracht habe, im Bach, der unten im Tal war, mit der Hand Forellen zu fangen. Wir sind beide dann durchs Wasser gestiegen und haben also tatsächlich mit der Hand Forellen gefangen. Und mein Sohn, der war damals 6, 7, 8 Jahre alt, der hat das so schnell gelernt, dass ich also später, als ich mit ihm mal an einem anderen Bach war, da hat er mehr Forellen gefangen als ich.
Stark, stark.
Ja.
Was ist das Besondere am Forellen mit der Hand angeln? Gibt es da ein Geheimnis?
Das Besondere ist, dass man nicht erwischt werden kann, weil man keine Angel hat.
Ah.
Aber ansonsten, das Besondere ist natürlich wirklich eben das Tier mich nicht mit einem Köder zu überlisten, sondern wirklich ne, mit gleicher Ausrichtung dann das Tier zu fangen. Ne? So. Also ohne, wenn ein Jäger in den Wald geht und schießt ein Reh, ja, dann nimmt er ein Gewehr und schießt eine Kugel in den Kopf. Ne? Aber er nimmt nicht die Hellebarde oder den Spieß und rennt hinter dem Reh her, um es zu erlegen. Ne? Das ist ja unweitmännisch. Das wird nicht gemacht. Naja, jedenfalls, das ist eins von vielen, vielen, vielen Erlebnissen. Meine Kinder hatten beide ein Pferd. Die waren manchmal tagelang unterwegs mit ihren Pferden draußen in der Natur. Also es war ein Leben im Einklang mit der Natur.
Du selbst bist dann ja in der Zwischenzeit auch noch Europas berühmtestes Fotomodell geworden oder eines der berühmten. Du warst der Kemmelmann, der für Freiheit, für Abenteuer, für Wildnis stand. Als Nichtraucher hast du diesen Vertrag bekommen, also für ganz Europa. Glaubst du, dass das dass man dir das angemerkt hat, dass du authentisch für diesen Ruf der Wildnis standst?
Naja, dass ich Nichtraucher war, das habe ich ja gar nicht durchscheinen lassen beim Casting. Ja. Und sicherlich kann man davon ausgehen, dass meine Affinität zur Natur und zur Wildnis und zum Leben in Outdoor, dass das das mitgeprägt hat. Klar, ja,
ganz sicher. Ich möchte da einen ganz kleinen Ausflug reinmachen. Wir kehren gleich zum Bäuerhof zurück. Aber wir haben jetzt das Jahr 2026, wo wir diese Folge jetzt hier aufnehmen. Heute wird unglaublich viel mit KI gemacht. Heute werden Fotoproduktionen in Studios gemacht, wo alles nachgebaut wird, virtuell. In den 70er Jahren war das noch anders. Dort wurden die Aufnahmen wirklich noch in der Natur gemacht. Wo hat diese Kampagne, die Produktion der Kampagne stattgefunden?
Diese Kampagne hat stattgefunden in Kenia und zwar am Fuße von Kilimandscharo. Wir waren in Nairobi und von dort aus in ein Expeditionscamp raus in die Serengeti gefahren. Und dort haben wir 6 Wochen oder 8 Wochen lang haben wir dort kampiert. Und dort wurde alles produziert. Filme, Kinofilme, Anzeigen, Plakate. Die ganze Werbekampagne wurde dort im Laufe der Zeit aufgenommen. Mhm. Wir kriegten sogar mal 8 Tage Heimaturlaub und durften nach Hause fliegen und mussten dann wiederkommen.
Ja, ja. Hast du von dort etwas mitgenommen in die Eifel? Hat sich dann nochmal was für dich verändert?
Was ich mitgenommen habe, ist, wie intensiv Menschen im Einklang mit der Natur leben können. Ja. Und das hat mich also sehr, sehr, sehr bestärkt. Ein herausragendes Erlebnis war allerdings auch meine Besteigung von Kilimandscharo.
Und du hast auch im Vorgespräch erzählt, dass sich deine Jahre nach der Flucht in Oberfranken, in der du sehr naturverbunden als kleiner Junge es genossen hast, auf in den Wald zu gehen, auf einer Lichtung zu stehen, wirklich in der Natur zu leben. Das ist also schon was sich wie ein roter Faden durch dein Leben zieht, ja?
Ja, das resultierte einfach aus der Situation und die Verbindung zur Natur war eng verbunden mit Überlebenswillen. Als wir 1945 den Russen entwischt sind und in der Westzone gelandet sind, in einem Dorf, wo wir zwangseinquartiert worden sind bei Bauern, hatten wir nichts zu essen. Wir lebten wirklich von dem, was die Natur uns geboten hat. Wir sind raus in die Wälder. Wir haben also eingesammelt, was irgendwie nach Essbarem aussah. Wir kriegten auch viele Informationen durch die Leute, die um uns herum waren. Es waren aber auch große Gartenanlagen da, wo wir nachts eingestiegen sind, haben Gemüse und Sachen geklaut. Wir sind auf fahrende Züge hochgeklettert und haben Kohle runtergeschmissen oder Holz oder was wir dringend brauchten. Wir waren eine Gang von jungen Leuten, 7, 8, 9, 10 Jahre. Und wir haben dafür gesorgt, dass wir immer was zu essen hatten.
Ja, ja. Das ist eine Generation, die genau damit groß geworden ist. Die Väter fehlten in vielen, vielen Fällen. Und die Kinder, die jungen Männer, die Jungs, die hatten eben da schon ganz, ganz früh ihre Aufgabe. Du hast doch gerade beschrieben, als du auf den Bäuerhof gekommen bist, dass der ganze Ort, also bestehend aus diesen 60, 70 Häusern, dass das im Prinzip auch Selbstversorger war. Und wenn ich an meine Kindheit zurückdenke, ich bin 1966 geboren, auch wir hatten im Garten selbstverständlich einen Nutzgarten, einen Gemüsegarten und haben vieles aus dem Garten auf den Abendbrottisch geholt. Wie ist das Umfeld vom Bäuerhof? Wie ist der Ort heute? Ist immer noch vor jedem Haus ein Misthaufen? Gibt es noch die Kühe?
Nein, Uexheim ist heute ein Ort, wo Menschen ihre Einfamilienhäuser gebaut haben. Jeder hat einen Garten, jeder hat einen Vorgarten. Es ist alles sehr, sehr bürgerlich, aber besitzergreifend gemacht worden. Und die Leute leben hier einfach nur in teilweise auch. Das eigentliche Dorfleben existiert gar nicht mehr, weil mittlerweile hat das Ort nicht 60, sondern 250 oder 300 Häuser. Und es sind sehr viele Leute zugezogen, die Verbindung zu der alten Struktur gar nicht haben. Ich möchte vielleicht noch eins erwähnen, was damals war, wo das Thema um Versorgung und Überleben. Ich musste damals ja zur Schule gehen. Ich wurde also mit 7 Jahren eingeschult. Und wir wohnten in Oberfranken in dem Ort außerhalb des Ortes und man musste also ungefähr 1 Stunde zu Fuß gehen, um zur Schule zu gehen. Ich bin dann in der Zeit 45, 46, 47, in den Jahren, wo es wirklich ums Überleben ging, bin ich tatsächlich um 5 Uhr früh aufgestanden, habe meinen Schulranzen auf den Rücken geschnallt, 2 Einkaufstaschen rechts und links, bin erstmal durch den Wald gegangen, habe Pilze gesammelt, habe die Pilze auf dem Markt verkauft. Nach der Schule habe ich für das Geld Brot gekauft und bin mit dem Brot wieder nach Hause gekommen. Das waren damals so Rituale, die uns also auch sehr geholfen haben.
Ja, und ich fand es auch so faszinierend, dass du gesagt hast, wenn du eben nicht in der Schule warst, wenn du nicht im Haus geholfen hast, sondern frei hattest als Kind, man muss das ja so sagen, es waren einfach damals die Zeiten, auch dann bist du eben alleine in den Wald gegangen und hast dort die Ruhe genossen und die Einsamkeit.
Ja, ja, man kann fast sagen, dass ich den Wald immer meditativ erfahren habe.
Was ungewöhnlich ist in dem Alter.
Ja.
Ja, aber du hast das, du führst das darauf zurück, dass du natürlich auch ganz viel Stress mitbekommen hast als Kind durch Krieg, durch Flucht und dass dann Ruhe für dich einfach auch schon sehr früh ein Genuss war, ne?
Also. Ja, wir haben ja eine Flucht, seit 45 von den Russen geflüchtet, haben wir ja monatelang eine Flucht hinter uns, das kann ich gar nicht wiedergeben.
Dann reisen wir jetzt nochmal weiter, wieder zurück zum Bäuerhof. Wir haben diesen kleinen Ausflug gemacht nach Oberfranken. Wir haben den kleinen Ausflug zum Kilimandscharo gemacht. Ihr habt glückliche Zeiten dort gehabt. Ihr habt viel Besuch gehabt. Und dann gab es eine erste Wendung Ende der 80er Jahre.
Ja, Ende der 80er Jahre. Das war einige Jahre nach meiner Scheidung. Hatte ich dann so das Gefühl, Bäuerhof, das war eine tolle Zeit, wir haben viel miteinander erlebt, aber irgendwie muss man auch mal einen Strich machen und ich hatte so das Gefühl, ich müsste den Bäuerhof verkaufen.
Ja, die Kinder waren damals auch schon aus dem Haus, ne?
Die Kinder waren mit meiner Frau in Wesseling, ja, mein Sohn war schon längst in der Lehre und meine Tochter auch. Und ich war mehr oder weniger am Bäuerhof dann alleine gestellt. Gut, ich hatte immer Leute, die hier das in Ordnung hielten, die den Hof betreut haben. Es waren auch Tiere am Hof, die betreut werden mussten. Aber ich war in Wesseling, war ganz tief in meinen Beruf verstrickt, Erfolg gehabt, Geld machen und so richtig im System. Und dachte, der Bäuerhof war eine schöne Zeit, aber jetzt wird es Zeit, sich zu trennen. Verkaufen, mit dem Geld kannst du noch schön was anderes machen, vielleicht eine kleine Finca auf Mallorca kaufen oder irgend sowas. Ja, so war ich damals drauf. Ne?
Ja, ja.
Ja, und dann habe ich auch sofort einen Makler gehabt, der hatte einen Kunden, einen Holländer, der Pferde züchten wollte am Bäuerhof. Und mit dem Makler habe ich dann sehr schnell Einigkeit gefunden. Wir haben die Dinge ausgetauscht, alles, was man zum Grundstück wissen muss. Und auch der Kaufpreis war ein Thema, mit dem wir uns sehr schnell einig wurden. Und er sagt, okay, wir haben heute Samstag, nächsten Samstag in einer Woche komme ich dann mit dem Käufer und dann machen wir den Vorvertrag.
Ja.
Da sagt sie, na gut, da haben wir ja noch 8 Tage Zeit. Ich kann es mir immer noch überlegen, aber eigentlich ist alles klar. Ich denke, dass wir das dann machen werden. So.
Ja.
Dann war dieser Makler weg und am Abend kriegte ich einen Anruf von einem Bekannten, entfernt Bekannten. Er sagt, hör mal, du bist doch der Dieter vom Bäuerhof, du hast doch viel Land. Wir sind hier im Westerwald, wir machen hier ein Seminar mit indianischen traditionellen Werten, aber wir dürfen nicht trommeln, wir dürfen kein Feuer machen, wir haben überhaupt keine Möglichkeit, hier unsere angepasste Arbeit zu tun. Können wir zu dir kommen? Ich sage, ja, wann denn? Ja, morgen. Ich sage, ja, morgen ist Sonntag, aber kein Problem. Ja, ihr könnt kommen. Wie lange wollt ihr denn bleiben? Ja, bis Samstag. Sag ich, das passt auch, Samstag wird der Hof verkauft. Oh, sagt er, dann laden wir dich am Freitagabend zu einer Schwitzhütte ein. Ich sage, ja, ich weiß zwar nicht, was das ist, aber ist sowieso immer mein Saunatag, dann machen wir das mal so. Ne?
Ja. Dieter, und das war ein Bekannter von dir aus dem Westerwald.
Ja,
das also war ein keine Bekannter. Fremde Person, das war ein Bekannter. Ja. Ja. Weißt du, Dieter, wenn ich jetzt ganz kurz unterbrechen darf.
Ja.
Normalerweise im Fernsehen würde man jetzt sagen, das ist der Cliffhanger. Jetzt kommt entweder Werbung oder die nächste Folge kommt erst in einer Woche. Ich glaube, jetzt sind wirklich alle gespannt wie ein Flitzebogen. Wir wissen ja schon, dass der Heuer Bäuerhof nicht verkauft wurde. Aber jetzt sind wir natürlich ganz gespannt, was in der Woche passiert ist.
Ja, es war so, dass ich am anderen Tag, am Montag früh natürlich wieder nach Wesseling gefahren bin in meine Firma. Habe dort gearbeitet bis Donnerstag. Bin Donnerstagabend, weil ich neugierig war, was die denn da machen, bin ich Donnerstagabend schon rausgekommen. Und Freitag früh habe ich dann gesehen, die haben da drüben also ein Tipi aufgebaut, die haben eine Schwitzhütte aufgebaut, die haben ein richtiges, schönes Camp. Es war ja damals noch nichts, es stand ja noch nichts von dem, was heute alles hier steht. Ja, jedenfalls habe ich dir dann Kontakt und da haben die noch gesagt,
du aber bitte... Aber konnten die schon da wohnen, wenn du sagst, es stand nichts, aber die Wohnfläche oder Zimmer waren ja schon da, ne?
Ja, ja, klar, es waren schon Räume da, ja, weil Opa und Oma haben ja auch schon eine Zeit lang hier gewohnt gehabt.
Ja.
Ne? So.
Ja.
Ja, jedenfalls bin ich dann mal rüber, habe die begrüßt. Sag, denk dran, morgen Abend gegen 5, 6 Uhr Schwitzhütte. Ich sage, ja, gucken wir mal. Ich denke schon. Ne? Für mich war das einfach noch irgendwie so etwas diffus. Ich konnte mir keine richtige Vorstellung machen. Ja, jedenfalls am anderen Tag nachmittags kam ein Unwetter. Es war ein Unwetter. Ich habe hier viele Unwetter erlebt. Aber dieses Unwetter, das werde ich nie vergessen. Das war das erste Mal, dass ich in meinem Leben einen Kugelblitz gesehen habe. Der ist auf unserer Pferdekoppel entlang von Pfahl zu Pfahl 100 Meter über die Wiese und ist mit lautem Knall in die Erde rein. Es war, als ob die Welt untergeht. Es hat gehagelt, gestürmt, geregnet. Ich sage, ich habe gehört, Schwitzhütte, da macht man doch Steine am Feuer heiß und dann wird, das ist doch alles gar nicht möglich. Nee, nee, nee. Die haben mich um 6 Uhr gerufen. Hey, es geht los, komm rüber. Ich mal in meiner Badehose mit dem Handtuch unterm Arm bin ich darüber gewetzt. Und glaubst du, dass mir irgendjemand was erzählt hätte, um was es geht? Die haben mich in die Schwitzhütte reingeschoben wie ein Kuchen in den Ofen. Hinter mir ging die Tür zu. Es war stockdunkel, aber vor mir ging eine riesengroße Tür auf.
Und du meinst diese Tür wahrscheinlich jetzt im übertragenen Sinne?
Es ging im übertragenen Sinne eine Tür auf. Ich habe die ganze Zeremonie im Trance wahrgenommen. Ich habe hinterher gehört, dass man vier Grunden gemacht hat und immer wieder neue Steine reingekommen sind. Ich habe keine Details mehr. Ich habe nur, als ich am anderen Morgen um 6 Uhr früh wach geworden bin, da habe ich noch das Trommeln und das Singen gehört und ich habe die Hitze noch gespürt. Aber ich konnte mich an Details gar nicht erinnern. Aber an eins konnte ich mich erinnern. Oh, der Makler. Um 11 kommt der mit dem Kunden. Vertrag. So. Dann habe ich von 7 Uhr an alle Viertelstunden versucht, den Makler zu erreichen. Um 8:30 habe ich den gekriegt, um ihm zu sagen, dass ich nicht verkaufe und er soll mit seinem Kunden zu Hause bleiben. Und 6 Wochen später war Archie Fayalem, der Lakota-Häuptling, hier auf dem Platz.
Du siehst, hörst mich sprachlos. Da geht's jetzt minutiös rein. Was ist eine Schwitzhütte?
Eine Schwitzhütte ist ein 1000 Jahre altes Ritual, wo die Menschen in einen dunklen Raum reingehen. In der Mitte ist ein Feuer, wo Steine, Basaltsteine meistens, weil die am längsten die Hitze halten, draußen am Feuer glühend gemacht werden, reinkommen, in die Mitte abgelegt werden. Die Tür wird zugemacht, es ist stockdunkel, du siehst nur die rötlichen Steine und es wird Wasser aufgegossen. Und das ist eine Zeremonie, die kann man nicht beschreiben, kann man auch nicht sagen, was dort passiert, weil das jedem seine eigene Erfahrung ist. Mhm. Ich weiß nur, dass Archie hier war und mit uns dann im März 1990 am Bäuerhof die erste Schwitzhütte mit uns gemacht hat. Und seitdem sind 12.000 Menschen hier durch die Schwitzhütte gegangen.
Unglaublich, unglaublich. Also wir müssen trotzdem jetzt nochmal gerade reingehen in die Schwitzhütte. Du hast ja gesagt, du selbst bist davon ausgegangen, es hat irgendwas mit Sauna zu tun. Bist also in Badehose und mit einem Handtuch. Nein, darüber.
Es hat überhaupt nichts mit Sauna zu tun.
Genau, aber du hast, deine Erwartungshaltung war es, weil du hast gerade gesagt, ja, das mache ich. Freitag ist eh mein Saunatag. Das heißt, genau. Du wusstest wirklich gar nicht, was da ist.
Mhm. Ja, ich habe das damals auch assoziiert, wie mit einer Sauna. Ja. Aber mir ist dann klar geworden, das hat mit Sauna überhaupt nichts zu tun. Das Einzige ist das Physikalische, dass man Steine mit Wasser benetzt und es dadurch heiß wird. Das ist auch das Einzige, was an Sauna erinnert. Alles andere kann man nicht mit Worten ausdrücken, weil man muss es erleben.
Okay, aber die Menschen sitzen dort eine Zeit lang zusammen. Kannst du ungefähr sagen, wie lange man in der Schwitzhütte ist?
Nein, kann ich nicht sagen, weil jede Schwitzhütte anders ist.
Mhm. Okay.
Es ist ein völlig unprogrammierter Prozess, den man sich quasi ausliefert im Vertrauen, dass man eine Erfahrung macht. Und es jede Schwitzhütte, auch diejenigen, die schon Hunderte gemacht haben, die wissen, dass jede Schwitzhütte anders ist.
Mhm. Du hast gesagt, du kannst dich an wenig erinnern. Das wären trance-ähnliche Erfahrungen gewesen. Ist das etwas, was typisch ist?
Man kann nicht davon ausgehen, dass alle Menschen die gleiche Empfindung und die gleiche Erfahrung bei der Schwitzhütte haben. Mhm. Es gibt Leute, die haben erst nach der dritten Schwitzhütte, wenn sie dann noch weitere machen, ihre tiefe Erfahrung machen. Ich habe aber auch ganz viele Menschen erlebt, die gleich bei der ersten Schwitzhütte so geflasht und so einvernommen waren, und ein Erlebnis hatten, was sie nie mehr losgelassen hat.
Mhm. du hast das jetzt so geschildert, du bist morgens wach geworden, hast die Trommel gehört, hast Klänge gehört und dir war klar, jetzt wird hier nicht verkauft.
Ja.
Was ist das für ein Gefühl gewesen? Wieso war dir das klar? Wieso hattest du keine Sorge rückblickend, oh je, was war da, wieso kann ich mich nicht erinnern? Woher dieses Gottvertrauen darauf, dass dieses Erlebnis für dich so besonders war und auch ausschließlich positiv war?
Das ist die Erfahrung, die ich aus der Spitzhütte mitgenommen habe, zu erkennen, dass ich mich ganz auf die Werte und ganz auf das Sein der Spirits vom Beuerhof vertrauen kann und dass ich von nichts mehr beeinträchtigt werden kann, den Hof weiter in der Hand zu behalten, um darauf aufzubauen. Es war wie ein Vertrag, ein unsichtbarer und nicht unterschriebener Vertrag, den ich mit den Spirits des Beuerhofes eingegangen bin. Und Archie Fryer Lehm, der ist heute noch eine Figur in Amerika drüben, die in hohen Ehren gehalten wird, die Familie Lehm, und Archie war ja 10 Jahre lang mit uns verbunden, bevor er dann gestorben ist. Er hat uns 10 Jahre lang betreut und uns in diese ganze Mythologie der Natur im Einklang mit der Natur zu leben eingebracht hat. Und das im Sinne von indigenen Wissen.
Ja, jetzt, das war aber, er war an diesem Wochenende noch nicht dabei, sondern da war dein Bekannter, dein Freund aus dem Westerwald da und hat gesagt, wir haben dort eine indianische Zeremonie. Hat dein Freund auch diese Besonderheit des Beuerhofes gespürt?
Davon gehe ich mal aus, sonst wäre er nicht so dankbar zum Beuerhof gekommen. Ist ja auch nach später dann immer wieder gekommen, hat auch seine eigenen Seminare beim Beuerhof gemacht.
Okay. Also der Makler war wahrscheinlich traurig, aber
ich weiß so es nicht. Ist es dann. Ich habe gar nicht mehr, wir hatten dann nur noch mal einen kurzen Briefwechsel oder Mailverkehr oder irgendein Telefonat wahrscheinlich, wo ich dann erklärt habe, dass ich es mir anders überlegt habe.
Ja, gut, das ist ja in Gottes Namen
und alles recht. Letztes Wort war, wenn Sie sich doch noch anders überlegen, dann melden Sie sich.
Ja. Dazu ist es nie mehr gekommen. Und dann ging es wie weiter?
Ja, dann haben wir mit Archiv und dem Wissen haben wir hier angefangen, dann die ersten Schwitzhütten-Seminare zu machen.
Vielleicht, Dieter, müssen jetzt gleich nochmal, also Archie gab es ja damals noch nicht. Also die Verbindung zu Archie, das war ja, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, in deiner ersten Schwitzhütte noch nicht der Fall. Ne?
Ach so, nee, ich wusste noch nichts zu dem Zeitpunkt. Ich wusste weder was über die Schwitzhütte, noch wusste ich was von indianischen Traditionen.
Ja. Ne? Du hattest nur die Entscheidung getroffen, ich verkaufe nicht und das Spirituelle, auf das lasse ich mich jetzt ein. Und dann schilder uns doch mal, wie es dann dazu gekommen ist, dass du das Indianische kennengelernt hast und dass du Archie kennengelernt hast.
Naja, dadurch, dass Archie gekommen ist und sich hier auf dem Hof, er ist eigentlich durch den Menschen, der dieses Seminar gemacht hat, mit dem ich die erste Schwitzhütte gemacht habe, der hat dem Archie von dem Platz erzählt und Archie hat gesagt, da muss ich hin. Und da kam er hier eines Tages an und hatte sich auch angemeldet. Ich war gerade noch in Wesseling, bin dann später gekommen. Und als ich dann kam, saßen die alle an dem großen Tisch im Haus. Und Archie begrüßte mich mit den Worten, "You are really a lucky man." Ich sagte, "Why?" "Ja, you have a lot of good spirits around here." Ich sage, gut, ich konnte das natürlich damals noch nicht so aufnehmen. Ja. Aber diese Worte werde ich nie vergessen. Du hast eine Menge guter Spirits hier am Platz. Und als ich dann später mit ihm 1-2 Stunden übers Platz gegangen bin und wir dann die Stelle ausgesucht haben, wo die Schwitzhütte dann gestanden hat, die er dann mit uns gebaut hat und die heute noch an dem Platz steht, also natürlich nicht mehr die, aber immer wieder neu gebaut, immer auf dem gleichen Platz, da war mir klar, dass hier eine Verbindung besteht zu einer Seinsweise, die auf ganz uralte Werte aufbaut. Und dann wurde uns auch bewusst, was wir immer wieder hörten, dass der Beuerhof ja vor 3000 Jahren schon eine keltische Kultstätte war, vor 2000 Jahren von den Römern als Pferdewechselstation benutzt wurde. Ja. Vor 1000 Jahren waren die Germanen hier. Und da wurde mir bewusst, welches Erbe wir angetreten haben. Und es hat wirklich diese 23 Jahre gedauert, oder 25 Jahre, das zu erfahren. Und das zeigt auch mal, dass Dinge sich auch entwickeln müssen.
Ja.
Nicht nur wir, sondern auch das ganze Umfeld.
Ne? Dass es reifen darf, ne? Und dass die Sachen dann trotzdem zum richtigen Zeitpunkt kommen. Ich meine, das ist ja auch Das ist ja auch ein Zeichen, dass es genau zu dem Zeitpunkt kam, als du verkaufen wolltest und nicht irgendwie ein halbes Jahr vorher, ne?
Das Interessante ist, dass ich nach diesem Erlebnis mit Schwitthütte nie mehr was am Bäuerhof in Frage gestellt habe, sondern immer die Zuversicht gesehen habe und aus der Zuversicht initiativ geworden bin. Mhm. Und da habe ich auch die größte Unterstützung von Menschen bekommen, wo ich nie dran geglaubt habe, dass das möglich sein wird.
Vielleicht erzählst du uns ein bisschen etwas zu Archie und seinem Stamm und seinem Leben.
Ja, Archie ist natürlich auch eine Figur oder ein Mensch mit einer riesengroßen Geschichte. Er hat die Stammeswürde von seinem Vater angenommen. Archie war als junger Mensch eingezogen. Er war im Vietnamkrieg eingezogen. Er musste dort in der vordersten Front als Funker und für die Verbindung und für die Weitergabe von Informationen wurden Indianer eingesetzt, weil die sich auf Lakota-Sprache verständigen konnten, was der Feind nicht entziffern konnte. Deswegen war er auch immer dann an der vordersten Front, ist dann in Gefangenschaft gekommen, hat nach der Gefangenschaft, ist er wieder nach Deutschland gekommen, hat dann in Frankfurt, wo die Amerikaner stationiert waren, noch in einer Garnison gearbeitet. Dort hat er mit Elvis Presley zusammen abends in den Bars gesungen und Musik gemacht. Und später, als er dann wieder zu Hause war, hat er dann am Sterbebett seines Vaters die Stammeswürde übernommen und hat von da an den Stamm betreut.
Zu Hause heißt wo?
South Dakota, heiligen Indianerland in South Dakota.
Und von dort ist er auch zu euch gekommen?
Naja, es war so, dass der Ältestenrat der Indianer gesagt hat, wir sind in einer schwierigen Situation, der amerikanische Staat gibt uns nicht unsere Rechte, wir müssen Botschafter nach Europa schicken, damit die in Europa mal darauf aufmerksam machen, in welcher Situation wir Indianer hier leben müssen. Und es sind 12 Indianer nach Europa geschickt worden, jeder in ein anderes Land. Der eine in Spanien, der andere in Italien, der nächste in Holland. Und wo landete Archie Feierlehmdir, der auch ausgesucht worden ist? Er landete bei Honecker. Und Archie hat in der DDR entlang der Zonengrenze 18 Schwitzhüttenplätze inszeniert und Menschen über die Schwitzhütte auch zu einem anderen Bewusstsein gebracht. Und als die Mauer gefallen ist, 1989, war er im März 1990 hier bei uns.
Also das ist ja, also alleine das ist ja jetzt nochmal irgendwie eine Kinofilmlänge wert, aber was für eine großartige Geschichte.
Birgit, dazwischen, mit all dem, was ich dir erzähle, gibt es noch so viele Zwischenstorys und so viele Begebenheiten, die alle nennenswert wären, aber das würde alles zu weit führen.
Ja, das glaube ich dir. Das glaube ich dir, genau. Wir wollen ja jetzt heute in dieser ersten Folge mal hören, eben genau, wie bist du zum Bäuerhof gekommen? Wie ist das Indianische zum Bäuerhof gekommen? Deswegen lass uns dann ruhig mal jetzt so wieder bei 1990 weitermachen. Du hast gesagt, du hast nie mehr was in Frage gestellt und es hat gleichzeitig auch vieles dann begonnen, was vorher noch nicht war. Du warst zu dem Zeitpunkt aber ja auch noch in Köln selbstständig. Beschreib uns doch mal so dieses spannende erste Jahrzehnt zwischen 1990 und 2000.
Naja, ich war total selbstständig. Ich habe in dieser Zeit große Projekte gemacht. Ich war mit meinem Fachmagazin als Journalist für Textilien, war ich eine bewährte Figur oder eine begehrte Figur bei den Firmen. Ich kriegte Einladungen über Einladungen. Ich habe die ganze Welt bereist. Ich habe dreimal meinen Reisepass neu machen müssen, weil keine Stempel mehr reingingen. Und bin also von China über Südamerika, über Afrika, New York, Taiwan, bin ich durch die Gegend, habe Textilfirmen besuchen dürfen, über die ich dann in meinem Magazin immer berichtet habe. Und dadurch habe ich alle Reisen auch, ich brauchte nie was bezahlen. Ich kriegte immer alles bezahlt. Und diese Zeit war die Aufbauzeit, mit der ich hauptsächlich auch den Bäuerhof aufgebaut habe, immer in dem Bewusstsein, der Bäuerhof ist letztendlich der Anker für mein Sein und der Anker für das, was ich in meinem Leben den Menschen gegenüber beizutragen habe.
Das heißt, Lisa, du hast da schon eine Aufgabe gespürt, die dir aber nie Last war. Das war keine Verpflichtung, sondern du hast das als einfach angenommen oder auch als Geschenk gesehen?
Ich habe es immer spontan als etwas gesehen, was mir zugeführt worden ist. Ich habe kein Konzept gehabt. Ich habe keine Visionen gehabt, was der Bäuerhof irgendwann mal werden soll. Und das ist bis zum heutigen Tag so geblieben.
Ja.
Ich habe jetzt auch keine Vision von dem, was mit dem Bäuerhof mal werden wird.
Ah, das ist spannend. Das ist spannend, denn das dürfen wir ja verraten. Du bist 88 Jahre alt. Dein Sohn Holger, der uns beide zusammengeführt hat, Also auch Holger hat eine Begeisterung, wenn er vom Beuerhof erzählt. Er lebt nicht dort, aber er ist sehr oft da und hat diese enge Verbundenheit und dieses ausschließlich positiv Besetzte. Aber auch er hat mir gesagt, als ich ihn gefragt habe, was ist mit der Zukunft des Beuerhofs, was habt ihr geplant? Das war auch so eine Mischung aus Gottvertrauen, es wird sich finden, und aber es gibt jetzt noch keine konkreten Pläne. Auch das finde ich spannend, dass das so ist.
Ja, gut, also Holger ist hier groß geworden. Holger ist mit dem Beuerhof eng verwurzelt. Holger hat durch mich auch die Lakota-Tradition und die Werte des indigenen Seins hat er erfahren. Für ihn ist die Schwitzhütte auch ein, ja, nicht nur ein Ventil, sondern auch die Basis für das persönliche Empfinden im Einklang mit der Natur zu sein. Mhm. Und er kommt zum Beuerhof, macht Schwitzhütte. Das für ihn ist das wie ein Auftanken, wie das Auffüllen einer Batterie. Und wenn, ja. wenn Holger aus der Schwitzhütte kommt, ist er ein völlig anderer Mensch als vorher, wo er reingegangen ist. Er braucht auch diese Schwitzhüttenzeremonie für sich. Und ich hoffe, dass wir immer die Möglichkeit haben, das hier am Beuerhof weiter aufrechtzuerhalten.
Mhm. Holger sagte auch, die Menschen, die aus der Schwitzhütte kommen, sind um Jahre jünger nach einer Schwitzhüttenzeremonie.
Ja, wenn man mal Fotos machen würde vor dem Reingehen und Fotos, wenn die wieder rauskommen, dann wird man feststellen, dass man zwei völlig andere Gesichter sieht. Ne?
Ja, ich bin sicher, dass viele Menschen dich auch noch mal dazu fragen, wenn sie bei dir sind, wenn sie diese Besonderheit des Beuerhofes erleben. Auch da vielleicht jetzt mal gerade eine Frage. Wenn jemand das erste Mal zu euch kommt, hast du diese Erlebnisse, dass Menschen sagen, wow, hier ist etwas, ich spüre diese Besonderheit des Platzes, ich spüre diese Spiritualität, spüren die etwas noch nie Dagewesenes, wenn sie wieder abreisen, dass sie sagen, dieser Ort hat etwas mit mir gemacht, oder ist das ausschließlich bei euch in der Familie so
Das ist die Background für die meisten Erfahrungen. Es kommen Menschen auf den Platz, die brauchen noch nicht mal die Schwitzhütte gemacht haben oder irgendwas mitgemacht haben. Die gehen über das Gelände und kommen zu mir und sagen, wow, was ist denn hier los? Was ist denn eine Energie? Und da und dort und so weiter. Die richtig landen wie auf einem anderen Planeten. Und diejenigen, die dann noch die Möglichkeit haben, die Schwitzhütte mitzumachen, die haben noch mal eine ganz andere Erfahrung, die plötzlich Antworten geben auf Fragen. Ja, du gehst in die Schwitzhütte mit Fragen und kriegst Antworten. Ja, du gehst raus und fragst nicht mehr. Ich habe auch mir angewöhnt, den Leuten vorher nicht zu sagen, was in der Schwitzhütte passiert, wie lange das dauert, wie heiß es wird. Die wollen ja alles wissen vorher. Ne?
Ja,
Die Leute wollen ja immer eine Gebrauchsanweisung haben.
Und ich auch. Immer, du hast es ja schon gemerkt. Ich habe dir auch schon Fragen gestellt.
Ich sag, entweder du hast Vertrauen und hast das Gefühl, dass du das machen möchtest, oder du wartest noch ein bisschen, bis du soweit bist.
Ja. Diese Verbindung zu dem Indianischen, die durch diesen Besuch gestartet ist, durch dieses Erkennen, dieses gemeinsame Beschreiten des Platzes. Wie ging es dann weiter? Wann bist du das erste Mal, und ich weiß, ihr habt euch dann ja auch gegenseitig besucht, aber wann bist du das erste Mal dann ins Haus Dakota gewesen und was hast du dort erlebt?
Naja, als Archie 1990 gekommen ist, dann hat er erstmal mich, ich will nicht sagen ignoriert, aber er hat sich mich total indianisch erzogen, indem er mir im Prinzip Gelegenheit gegeben hat zu lernen, aber er hat mir nichts beigebracht. Indianer lehren nicht. Indianer geben dir die Gelegenheit zu lernen im Tun. Und das ist der Grund, warum ich 5 Jahre lang Feuermann sein durfte und das Feuer hüten musste, dafür sorgen musste, dass die Steine glühend in die Schwitzhütte reinkamen, bevor ich meine eigene Schwitzhütte, die erste Schwitzhütte machen durfte. Und dann kam die Zeit, wo er intensiver mit mir gearbeitet hat. Er hat dann erstmal dafür gesorgt, dass ich meine Visionssuche mache.
Ja. Hat denn Archie, er hat ja damals in Deutschland gelebt. Du hast ja gesagt, entlang der deutsch-deutschen Grenze, dann war die Wiedervereinigung.
Archie hat immer in Amerika gelebt, aber er war in der DDR, war er gefoundet. Er ist immer in die DDR geflogen, um mit drüben in die DDR seine Arbeit zu machen. Und Honecker hat ihn ja liebend gerne aufgenommen. Der hat gesagt, du alter, armer Indianer, der von meinen Erzfeinden USA so geschunden worden ist, dir werde ich jetzt mal den roten Teppich ausrollen.
Ah, okay,
und
verstehe.
Und hat ihn kopiert bis zum geht nicht mehr.
Ah, verstehe. Ja.
Archie war nie lange Zeit drüben. Er war immer wochenweise, vielleicht einen Monat. Auch bei uns war er nie lange Zeit. Wenn es hochkam, 5, 6 Wochen, dass er hier war. Er hat ja auch noch andere Plätze in Europa besucht. Er hatte noch Leute er hatte Besuche in Holland, in Frankreich, in der Schweiz, in Österreich, hat er andere Plätze besucht, wo er auch seine Schwitzhüttenlehren weiterverbreitet hat.
Und dennoch, auch in der Zwischenzeit, also in der er nicht da war, war für dich diese Verbundenheit mit dem indianischen Stamm klar. Und dann sind ja da auch noch mal Sachen daraus entstanden. Also es gibt ja diese enge Verbindung.
Archie war für mich mehr wie ein Vater. Er war, ja, ich sage mal Onkel Archie. Ne? Er war ja nicht so viel älter als ich. Ne? Wir sind, glaube ich, 17 Jahre auseinander oder 18. Und ich habe ihn immer als meinen Mentor gesehen, als jemand, der mich leitet, der mich führt. Und als ich dann irgendwann mal zwischendurch den Platz verkaufen wollte, war er derjenige, der dann auch verhindert hat, dass der Platz verkauft worden ist.
Also das gab es dann nochmal. Es gab diese Phase nochmal.
Ein Mensch, der also auch Schwitzhütten machte und den Hof unbedingt als Domizil für seine Arbeit gesehen hat und der den Platz kaufen wollte. Und Archie hat damals mir gesagt, warum willst du den Platz verkaufen? Und ich sagte, ja, ich muss mich befreien, das wird mir alles zu teuer und ich muss immer dafür sorgen. Und er hat dann mir das Vertrauen gegeben, das weiter durchzuhalten.
Okay. Und dann bist du irgendwann ganz zum Bäuerhof gezogen.
2015, 16 bin ich dann zum Bäuerhof ganz gezogen.
Ja. Und was ist der Bäuerhof heute? Wir reisen jetzt auch nochmal wieder ein Stück weiter. Dazwischen sind dann eben nochmal 20, 25 Jahre, die dort liegen. Was ist in diesen 20, 25 Jahren passiert? Wie ist aus dem Bäuerhof dann das geworden, was es heute ist?
Ich habe meine Geschäfte hier weitergeführt bis zum Jahr 2016, 17. Dort habe ich mein letztes Objekt, das Verlagsobjekt, habe ich verkauft und bin dann ganz zum Bäuerhof gezogen, um hier am Bäuerhof 100% meinen Job zu machen und das Projekt in die Zukunft zu führen. Von dem Tag an haben wir den Seminarbetrieb weiter aufgebaut, haben die entsprechende Öffentlichkeitsarbeit gemacht, damals auch schon teils über Internet. Und haben einfach den Platz in die Öffentlichkeit gebracht und leben seitdem von dem, was der Platz regeneriert und was reinkommt. Und es ist der Bäuerhof ist ein Hotspot für Menschen, die einfach irgendwie mal eine andere Seinsweise, ein anderes Bewusstsein kriegen wollen. Und das geht am besten eben über das Zusammenleben mit indianischen und traditionellen Werten oder unter anderem geht das am besten damit und vor allen Dingen auch im Einklang mit der Natur, sich wirklich auf die Natur einzulassen. Und das kann man am Bäuerhof machen, weil wir haben hier diese wunderbare Fläche mit über 120.000 Quadratmeter ohne Nachbarn.
Mhm. Bist du selbst jetzt auch ein Indianer?
Ob ich selbst Indianer bin? Mhm. Man kann nicht Indianer sein, wenn man nicht als Indianer geboren ist. Aber ich denke, dass ich eine starke Verbindung zu den indianischen Werten habe und insbesondere auch zu der Familie Lehmdir.
Ja. So, das heißt also, ihr besucht euch regelmäßig, du hast dann wahrscheinlich auch von dem Leben der Indianer, von den Werten, von den Traditionen vieles kennengelernt und mit rübergenommen.
Genau. Naja, ich habe 94, also Archie ist 1990 gekommen, 94 bin ich zum ersten Mal von ihm eingeladen worden nach Amerika zum Sonnentanz. Der Sonnentanz ist das größte Fest, die größte Veranstaltung oder das größte spirituelle Fest der Indianer findet immer im Juli, August zur heißesten Jahreszeit statt. Und am Sonnentanz hast du die Möglichkeit, wirklich indianisch pur. Das ist keine Veranstaltung für Touristen. Man kommt da nur rein, wenn man einen Mentor hat, wenn man also jemanden hat, der für einen birgt. Und es ist kein öffentliches und es sind dort 1.500 Indianer in einem Tal, die dann ihr größtes Fest gemeinsam feiern, 4 Tage den Sonnentanz und du hast die Möglichkeit, dort dich unterstützend einzubringen.
Dieter, wie großartig. Und du sagst ja, du, es ist eben nicht für Touristen, es kann jeder da rein, sondern das ist durch deine besondere Beziehung zu Archie, zur Familie entstanden, dass du und auch Holger dort sein dürfen.
Ja, es ist heute so, dass ich immer wieder gefragt werde, kann ich nicht mal zum Sonnentanz mitkommen? Dann muss ich für den Menschen, wenn ich den mitbringe, muss ich erst mal fragen, ob ich ihn mitbringen darf. Und ich muss auch dann die Bürgschaft für ihn übernehmen, für ihn, dass er sich so verhält, wie es eben aus der Sicht der Indianer als Gast, wie es eben notwendig ist. Ne? Also ich muss die Verantwortung tragen.
Ich würde gerne, dass wir vielleicht in der zweiten Folge darauf auch noch mal reingehen. und dass du uns ein bisschen was zu dem Sonnentanz erzählst, vielleicht auch nochmal zu den Zeremonien. Ich würde sagen, für heute erstmal ganz, ganz lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, uns das zu erzählen.